Wie siehst du so die Parallele zwischen den 90ern, 2000ern im Internet, also Web 1, Web 2? Na, Web 2 war es ja dann da noch nicht, war eher noch Web 1, ja. Und Krypto, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre. Siehst du da Parallelen dazu?
Viele, viele Parallele. Und
Okay.
ich glaube, so wie eine Mocha aufgebaut wurde, also es war irgendwie so das Modell von, es fühlt sich so irgendwie so Back to the Future an für mich. Weil die Early Internet Days sind eigentlich sehr, sehr ähnlich wie die Entwicklung von, was wir jetzt sehen in Web 3, was ja eigentlich eher also Richtung Blockchain und Krypto geht, aber mit vielleicht so ein bisschen Nuances. Wobei in Web 1 zum Beispiel, beide sind dezentralisiert. Also das ist Web 2, das nicht dezentralisiert ist, wegen die Plattform. Aber Web 1 sehr, sehr dezentralisiert. Wir alle hatten unsere eigenen Websites, unsere eigenen Foren. Es gab noch keine großen Firmen. Alle hatten wirklich Informationsaustausch. Und was eigentlich dezentralisiert war, war Information. Und jeder konnte Informationen teilen und auch Informationen mitverarbeiten. Und das war auch das Beginning von Open Source. Also das whole Open Source Coding und Sharing wirklich fing in sort of the early days of the Internet an, in die 90er. Also es war schon vorher angefangen, aber es war eigentlich in die 90er. Also ich kann mich erinnern, die ersten Operating Systems, wo wir gearbeitet haben, waren eigentlich nicht Linux, sondern NetBSD und FreeBSD. Und natürlich hatten wir auch auf Irix gearbeitet mit SGI. Also das waren so die Early Days. Und dann nachher wurde Linux so irgendwie der Standard. Aber das war dann erst wirklich, finde ich, fast 10 Jahre danach. Und ich kann mich auch noch erinnern, in die Ende 90er waren wir eigentlich eine der größten Linux-Users. Damals in der Zeit, wo eigentlich viele Plattformen so Systeme wie von Sun Microsystems verwendet hatten, was eigentlich eher, wie gesagt, also obwohl die auch Unix-based waren, eigentlich mehr große Firmen und centralized Ecosystems waren als das Internet. Und das Konzept von Open Source ist eigentlich so eine Art Barter Age of Internet. Also ich mache ein bisschen Code, ich teile das an dir und du versprichst mir halt einfach, also wirklich, das ist nicht verträglich, sondern einfach das Versprechen, dass ich dann das Code weiterverarbeite und was immer ich dazu bringe, teile ich mit dir auch. Ne? Also wirklich sehr, sehr sharing-mäßig. Ne? Und in einer Art und Weise ist Web3 genauso ähnlich, ist auch dezentralisiert, nur der große Unterschied ist, dass wir eigentlich der Wert, also das Value verteilen, weil es ja eigentlich etwas, das wir eigentlich wirklich besitzen. Und das ist dann das Konzept von Eigentumsrechte. Es das heißt nicht, dass wenn man ein Eigentum hat, dass es unbedingt teuer sein müsste. Aber wenn ich ein Eigentum dafür, also wenn ich dafür etwas besitze, dann habe ich die Möglichkeit, das zu verkaufen oder verwerten und zumindest die Freiheiten, die dazu kommen, und eine Art fast digitales Kapitalismus zu erstellen. Und man sieht das auch in der Vorgeschichte, also Vorgeschichte ist nicht so lange her, aber vielleicht 300 Jahren her, mit Intellectual Property Rights. Das war ja nicht so lange her, dass wir eigentlich nicht Besitztum hatten von unserer Idee. Und der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel Autoren haben und Musiker und Künstler und auch eigentlich Coders und eigentlich Firmen wie Google, Microsoft, Apple und so weiter, kommt eigentlich, weil wir Intellectual Property Rights haben, die wir beschützen können. Und das ist eigentlich auch eine virtuelle Idee. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher in Deutschland, aber in Amerika sind die Hälfte von den Jobs alle Intellectual Property related. Man muss ja nur sehen, die 10 größten Firmen in der Welt, ob das jetzt Apple, Google, Microsoft, Facebook, das sind alle IP-Firmen. Das sind, und der Wert ist eigentlich alles virtuell zu sagen, aber kam von der Idee, dass wir eigentlich unsere Ideen beschützen können auf einen bestimmten Zeitrahmen. Und das ist eigentlich unseres Property. Und jetzt mit Web3 können wir das Gleiche machen, aber von nicht nur unsere Ideen, sondern auch die Objekte, die wir virtuell erstellen, wie zum Beispiel Eigentum in Spielesachen oder zum Beispiel unser Geld oder Sachen wie Bitcoin zum Beispiel. Ob das jetzt Wert hat oder nicht, ist fast secondary. Es ist eher zu tun, dass ich das besitze. Von dort an habe die Freiheit zu tun, was ich möchte. Und es ist ein Beispiel hier mit Bitcoin. Er hat es natürlich sehr wertvoll. Aber es ist ja eigentlich ein Netzwerkwert. Es ist das Netzwerkwert von der Community. Wir alle vereinbaren uns, dass es einen Wert hat und wir glauben daran an das System und von dort her wird der Wert erstellt. Und wir haben die Freiheit dazu, zu sagen, was wir dafür kaufen oder nicht verkaufen wollen oder dazu haben wollen. Und das ist eigentlich auch ein Teil von der Freiheit, was ja eigentlich vorher nicht möglich war, weil zum Beispiel Sachen wie Geld oder Gold normalerweise kontrolliert wird von großen Firmen oder Regierungen und so weiter und die dann uns sagen, was es wert sein sollte. und wir von dort aus beeinflusst werden können. Also das ist halt der Unterschied. Wir haben dann mehr Community Freedom. Und das ist dann in dem Sinne sehr ähnlich. Und wir glauben, Web3 ist wirklich das bessere Internet. Und in einer Welt, die halt mehr kapitalistisch erstellt ist, ich würde sagen, Web1 ist vielleicht genauso dezentralisiert, aber mit viel mehr sozialistische Ideologie. Ne? Also es geht nicht ums Geld, sondern es geht eher um Zusammentun. Aber weil wir halt in einer kapitalistischen Welt sind, brauchen wir ein System, wo wir das Wert auch verteilen können zwischen uns. Und das kommt dann nur halt mit Eigentumsrechte, in dem Fall digitale Eigentumsrechte. Und das ist nur möglich mit Web3, weil und beziehungsweise da in ein dezentralisiertes Ökosystem, wo wir nicht also hörig sind auf eine große Firma, die unsere Daten besitzt, was ja eigentlich in Web2 der Fall ist. Also wir sind von dezentralisiert zu zentralisiert und dann wieder zu decentralized hingegangen im Sinne von Web2, Web2, Web3. Und auch der Grund, warum wir so stark investieren, weil wir glauben, dass das beste System ist, dass wir auch, also wir haben über 570 Portfoliofirmen jetzt in Web3. Und es ist irgendwie so, wie würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen älter wäre oder mehr Geld hätte, damals in the early days of the Internet, was würde ich machen? Ich würde eigentlich eine Firma so aufbauen, wie wir Animoca gebaut hatten, in der gleichen Art und einfach wegen der Erfahrungen, die wir vorher gemacht hatten.
Ja. Ich finde es, du hast es eben gerade so im Nebensatz gesagt, als sei es normal, 570 Beteiligungen, ist ja Wahnsinn. Also was ihr aufgebaut habt, ja, ist wirklich amazing. Ja, also ihr habt da wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet für den gesamten Space. Ihr macht da viel, du machst viel Education, du gehst viel raus, sprichst auch mit sagen wir mal, Mainstream-Media, um das Thema weiter voranzutreiben. Deswegen, ich finde es absolut beeindruckend. Ja, ich finde es auch eine wahnsinnige unternehmerische Leistung. Man kann mal über so ein, zwei Beteiligungen, die ihr habt, wenn mein Research soweit richtig ist. Ja, also Sandbox ist ja eh eine eurer Companies, aber ihr seid zum Beispiel auch, wenn ich das richtig gesehen hatte, schon sehr, sehr früh in Polygon investiert gewesen. Ja. Und ich könnte noch eine Reihe, Kraken ist ein Teil, wo ihr
investiert Kraken, seid. Ja, Kraken, aber es ist auch, also die größere Firmen, die man vielleicht kennt, ist so OpenSea, Axie Infinity, Immutable zum Beispiel, also eher in der NFT-Richtung. Aber wir sind auch in Sachen wie Virtuals und also wir sind in also nicht nur im Gaming-Bereich, sondern auch AI, DeepN, also sehr aktiv.
Ja. Ja, also das sind ja, sagen wir mal, alles Investments gewesen, wo man sagen muss, wahnsinnige Entwicklung hingelegt, ja. Und die Frage wäre, wo darf ich mein Geld hinschicken? Ja. Damit ihr es mit investiert. Nein, Spaß. aber Wahnsinn. Also wirklich da guten Job gemacht. Und aber was war so für dich so der Punkt zu sagen, okay, wie ist die Idee zu Animoca Brands dann entstanden? Und wann hast du für dich erkannt oder für euch im Team, ist es jetzt Web3 mehr als nur ein Hype und all das, was dahinter steht, bietet uns so viele Potenziale, weil nur von Luft und Liebe kann eine Firma auch nicht leben. Ja, also wo habt ihr gemerkt, okay, wir haben eine coole Idee, wir möchten eine geile Brand, eine geile Company aufbauen und wie können wir das auch monetarisieren, ja, weil das ist ja immer die Hauptherausforderung, das dann hinzubekommen. Also, genau.
Und wie macht man das sustainable? Weil man muss natürlich auch einen Profit machen können und das dann. Und wir sind ja auch eine also Public Firma, also unsere Finanzen und so weiter sind alle veröffentlicht aus dem Grund, wegen unserer Teilhabe. Wir haben fast, ich glaube, 3000 Aktionäre. Also schon eine sehr, 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 eigentlich auch eine sehr dezentralisierte Firma auch. Und also unser Anfang hat eigentlich mit CryptoKitties angefangen in Sachen Blockchain. Wir waren ja vorher eine Videospielefirma und waren eigentlich auf der Börse in Australien. Und das ist auch der Grund, warum wir eine Public-Firma sind. Wir sind seitdem schon delistet, einfach weil damals in 2019 und 2020 wollte die Exchange überhaupt nichts mit Krypto zu tun haben. Und wir hatten damals eine Wahl, also quit Crypto oder quit the Exchange. Okay, we quit the Exchange. Also das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, aber es war natürlich damals ziemlich schwierig. Aber wir haben mit CryptoKitties angefangen, das heißt also Ende 2017. Wir hatten ein Studio in Vancouver. Es hat eigentlich ein Office mit den Vorgängern von Dapper Labs geteilt. Aber das damals Axiom Zen hieß und dann haben die Dapper Labs rausgebracht. Und wir wurden natürlich auch Anteilhaber ganz am Anfang. Und der Anfang war einfach so, wow, das ist sehr interessant für uns als Videospielfirma, weil NFTs, da können die User eigentlich besitzen. Und was aber mich fasziniert hatte, war nicht das Konzept von, dass man also sort of digitale Katzen hat und die man dann halt verkaufen könnte und vermehren könnte, ne? Sondern eher, dass das Supply und Demand von die Katzen, digitale Katzen in dem Sinne, eigentlich von die Users selber selber getragen wird. Also die können entscheiden, wie viele Katzen es gibt oder nicht. Und das ganze System eigentlich ist in der Kontrolle von den Users und nicht von dem Programm selber, was ja eigentlich total anders ist von wie Spiele gebaut sind. Und von dort aus dachten wir, das ist eigentlich die Zukunft für Videospiele zuerst. Und dann haben wir auch damals sehr viel investiert, nicht nur Sandbox gekauft damals, sondern auch in Axie und OpenSea und alle diese First Generations of Blockchain und NFT-Firmen. Das war also zwischen 2008 und 2019. Und das waren auch damals sehr, sehr kleine Firmen, weil niemand hat darüber geredet. Also ich meine, für die Leute, die sich vielleicht nicht mal erinnern, Ethereum war eigentlich vielleicht ein Teil vielleicht mal $80 oder $90. Bitcoin ist auf $3,000 gesunken damals. Unser Investment in Sky Mavis, die Firma hinter Axie Infinity, die ganze Firma war $8 Millionen wert und wir waren der Lead Investor mit einem $800,000 Check. Also wirklich, das so, wir reden über sehr, 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 sehr kleine, so geringe Summen im Verhältnis von heutzutage. Das sind jetzt inzwischen Milliardengeschäfte alle. Aber danach, als Zeit verging, weil eigentlich also das Web3 Gaming oder Blockchain Gaming ist wirklich explodiert. Am Anfang wegen NBA Top Shots mit NFTs, aber dann auch DeFi Summer. Und wir hatten dann mehr und mehr verstanden, dass eigentlich durch Eigentumsrechte eigentlich wird alles sehr finanziell geprägt in dem System. Also Web3 ist eigentlich, macht eigentlich alles finanzierbar und bringt das Financial Ecosystem in alles hinein, ob man es möchte oder nicht. Und das ist etwas, was wir nicht vorher wirklich verstanden hatten. Und dadurch haben wir gedacht, okay, Moment, eigentlich die größere Sache ist ja eigentlich digitale Eigentumsrechte generell, also nicht nur spezifisch auf Videospiele, sondern auch in Sachen wie Tokens und die für uns die Wahrnehmung, dass eigentlich Tokens ein neuartiger Stil oder Art von Besitztum ist, das eigentlich das Network-Effekt teilt. Also wenn man jetzt ein Token hat wie Ethereum oder gar Bitcoin oder Solana oder was immer, eigentlich ist es nicht so eine typische Aktie oder eine Währung, sondern eigentlich ein Teil des Netzwerks. Also man nennt das oft in Krypto mit Community und so weiter, aber eigentlich ist man ja ein Teil von einem Netzwerk und zum ersten Mal kann man das Netzwerk auch verwerten und eventuell auch entgelten. Also man kann von dort aus dann sehen, was es wert sein könnte. Ich meine, Doge ist ein gutes Beispiel. Es ist ein Meme-Coin, es wird seit langem herunter. Warum ist es wert, was es wert ist? Natürlich, weil die Users das verteilen, aber eigentlich Doge hat ja auch jetzt eine Million Menschen von Community, die man dann ansprechen kann. Also es ist nicht nur eine Währung, es ist eigentlich ein Membership von einem Netzwerk. Und es verbreitet es auch. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie Stablecoins. Stablecoins sind ja eigentlich als RWA eigentlich einfach nur, man könnte sagen, eine Währung, die halt digital dargestellt wird. Aber wenn man das tokenisiert in Web3 durch Blockchain-Technologie, dann verbreitet das man eigentlich. Und wenn man das verbreitet, dann macht man einen größeren Netzwerkeffekt. Also eigentlich macht es die Verbreitung und die Möglichkeiten und auch vielleicht das Power von das System stärker. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum die jetzige amerikanische Regierung so stark Stablecoin pushen möchte, weil das ist eigentlich, wo von deren Richtung her, und ich glaube, das ist auch wahr, dass der US-Dollar mehr und mehr mehr Einfluss hat wegen Stablecoins als dann halt nicht. Ne? Und das ist halt also, was man dann jetzt hat. Mit dem Token hat man dann eigentlich das Besitztum von einem Netzwerk oder einen Teil von den Effekt und die Value von dem Netzwerkeffekt. Und dadurch haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt der Fall ist, dann eigentlich geht es nicht um nur bestimmte Objekte, sondern über alles. Und natürlich die Demokratisierung von Access von neue Financial sort of Objects und Assets. Und für uns ging es dann nach mehrerer Forschung auch, dass wir die Rolle von Web3 ist eigentlich, dass wir alle mehr financially literate werden. Also das heißt, dass wir dann mehr über Geld verstehen oder Investment. Und dass das eigentlich unsere Zukunft ist. Wobei, ich meine, wir sind ja in einer kapitalistischen Welt jetzt, aber eigentlich sind die meisten Leute nicht kapitalistisch. Also die investieren zum Beispiel nicht. Also wenn man sieht, wie viele Leute eigentlich so zum Beispiel, wir reden jetzt nicht mal Krypto, sondern einfach Aktieninvestoren sind oder auf der Börse investieren. Das ist eigentlich ein sehr, sehr geringer Teil von also Investen. Also